Der heutige Predigttext steht beim Propheten Jesaja im 50. Kapitel und handelt von dem sogenannten Gottesknecht. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie ein Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist mir nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Ich will mein Recht anfechten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme zu mir her. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie Kleider zerfallen, die die Motten fressen. Soweit der Predigttext. Die Sonne ist weg. Ich muss jetzt ein bisschen Licht machen.
Nicht was?
Hinten vorne?
Oder was?
Hoch, geht dich. Aha.
Jetzt seid ihr recht.
Das war eben so hell, wenn die Sonne schien. Liebe Gemeinde, wie bringen wir das zusammen? Den umjubelten Einzug Jesu in Jerusalem, den eben gehörten Text des Propheten Jesaja und unser Leben. Wie bringen wir dies nur zusammen? Darüber wollen wir jetzt nachdenken. Im Vertrauen darauf, dass der Heilige Geist jedem von uns persönliche Konsequenzen aufzeigt. Beim Hören der Worte des Propheten Jesaja stellt sich uns die gleiche Frage, die auch schon der Kämmerer aus Äthiopien in der Apostelgeschichte dem Philippus stellte. Von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Der Gottesknecht trägt unverkennbar die Züge des Christus Jesus. In ihm gehen die Verheißungen des Alten Testamentes in Erfüllung. Dem Zeugnis des Neuen Testamentes zufolge entschloss sich diese Deutung für die Jünger aber erst im Nachhinein. Bisher hatten die Juden nur die Texte auf den erwarteten Messias bezogen, die vom Sohn Davids, dem mächtigen Erlöser, sprachen. Diese Bilder waren auch noch der jubelnden Menge an Palmsonntag vor Augen. Endlich schien der große Tag nah. Die Menschen hielt es nicht mehr. Sie strömten hinaus vor die Tore der Stadt mit ihren Palmzweigen. Sie legten ihre Kleider auf den Boden und empfingen ihn als den ersehnten, mächtigen König. Sie waren überzeugt davon, dass jetzt alles anders wird, dass Jesus jetzt aufräumt in Jerusalem, dass er jetzt Schluss macht mit Heuchelei und Unrecht und auch mit der römischen Fremdherrschaft. Doch Gottes Wege mit seinem Messias sind ganz anders, als es die Menschen erwartet haben. Erst als Jesus den Emmaus-Jüngern die Schrift öffnet, verstehen sie, dass auch die sogenannten Gottesknechtslieder des Jesaja auf den verheißenen Messias zu deuten sind. Deshalb wollen wir die Bilder der Prophezeiung des Jesaja genauer betrachten. Zum einen wollen wir dem Wesen Jesu auf die Spur kommen und zum anderen wollen wir erkennen, welche Konsequenzen dies für uns hat. Denn ein echter Jünger versucht doch, seinem Lehrer und Vorbild immer ähnlicher zu werden. Das erste, Jesus der Hörende, so hieß es im Predigtext, alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Wer anderen Menschen von Gott etwas weitersagen will, wer, wie es im Text auch heißt, mit den Müden das rechte Wort zur rechten Zeit reden will, der muss zuerst selbst auf Gott hören. Der muss sich von Gott seine Ohren öffnen lassen. Der muss mit Gott im innigsten Kontakt sein, Morgen für Morgen. Dem muss, was er hört, durchs Herz gehen. Es darf nicht im Kopf stecken bleiben. Die Botschaft muss ihn zuerst treffen, ihn berühren und von ihm mit Gehorsam und Mut beantwortet werden. Das ist das Geheimnis von vollmächtiger Verkündigung und Seelsorge. Das ist es, was dem Gottesknecht im Jesaja-Buch prägt. Wer kann so von sich reden? Wer hat solche Vollmacht? Für uns alle steht doch seit dem Sündenfall diesem Geheimnis etwas im Weg. Der innige Kontakt zu unserem Schöpfer ist gestört. Ja, er ging in seiner tiefsten und ursprünglichsten Form verloren. Nicht, dass wir gar nichts mehr von Gott wissen wollen, aber wer kann das von sich behaupten? Ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Was bei dem Gottesknecht erleuchtet, das ging uns allen doch verloren. Das Hinhören wie Jünger und der Gehorsam. Und so ging auch die Vollmacht verloren und es gingen uns die rechten Worte für die Müden verloren. Es gibt nur einen, der diesen Kontakt zu Gott nie verloren hat, Jesus Christus. Er hat es immer betont, dass er nur weitersagen kann, was er vom Vater empfangen hat. Dass er die Nähe des Vaters, das Hören auf ihn an jedem Tag braucht. Und er hat es vorgelebt, Morgen für Morgen und Abend für Abend. Als er die Stille suchte, morgens vor Tagesanbruch auf einem einsamen Berg oder abends nach Sonnenuntergang, als die Jünger schon mit dem Boot auf dem See unterwegs waren. Mir steht ein Abend besonders vor Augen, der Abend am Gründonnerstag. Jesus im Garten Gethsemane. Die Jünger schlafen. Ist dies auch ein Bild für unsere Beziehung zu Gott? Doch Jesus lebte diese Beziehung. Er betet und er hört auf den Vater. Die Angst und die Verzagtheit packen ihn. Doch er ringt und er bleibt dabei. Dein Wille geschehe und nicht meiner. Ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück, hört mir im Predigtext. Wenn wir das auch von uns nicht sagen können, Jesus hat es gelebt. Mehr noch, durch seinen Gehorsam hat er den Weg frei gemacht, damit auch wir wieder in diese enge Beziehung, in diesen Lebenskontakt zu Gott treten können. Weil er ganz bei Gott blieb, darum ist er der, der Worte des ewigen Lebens für uns hat, der uns Müden das rechte Wort sagen kann, das Wort, das uns tröstet, das uns aufweckt, das uns unser Ohr öffnet, das uns zu Kindern Gottes macht. Ich brauche es, dass Jesus mich tröstet. Ich brauche es auch, dass Jesus mir das Ohr öffnet. Nicht bloß einmal im Leben, sondern immer wieder neu. Ich brauche es, dass er zu mir spricht. Und dass, wenn er zu mir spricht, dass ich dann auch reden kann und reden muss. Dass er mich fähig macht, andere zu trösten, den Müden das rechte Wort zu sagen. Durch seinen Gehorsam macht Jesus auch uns fähig zum Gehorsam. Und wer von ihm getröstet wurde, der darf und kann auch andere trösten. Das war das Erste, Jesus der Hörende. Zweitens, Jesus der Leidende. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel, hörten wir aus dem Predigtext. Dieser Vers erscheint wie ein weiterer Bericht vom Leiden Jesu neben den Evangelien. Kurz und treffend. Jesus wird gegeißelt. Sie schlagen ihn. Demütigen ihn, sie spucken ihm ins Gesicht. Und er befiehlt dem Petrus, der ihn verteidigen will, sein Schwert wegzustecken. Er wehrt sich nicht, er lässt sich verhaften, er hält denen, die ihn geißeln, seinen Rücken hin, er lässt sich ohrfeigen. Er lässt es zu, dass sie ihn entehren und demütigen. Sie spucken ihn an und er lässt es geschehen. Er betet am Kreuz noch für seine Feinde. Er sagt ganz bewusst Ja zu diesem schweren Weg des Leidens und der Erniedrigung. Das ist der Weg, den der Messias geht. Begriffen oder auch nur für möglich gehalten, hat das damals keiner. Keiner von denen, die ihm am Palmsonntag zujubelten. Und auch keiner seiner Jünger. Auf jede seiner Leidensankündigungen haben sie mit Unverständnis reagiert. Und als er verhaftet wurde, da flohen sie alle. Weil sie das nicht begreifen konnten, was da geschah. Jesus ging einen ganz anderen Weg, als alle es von ihm erwartet oder erhofft hatten. Er ging den Weg, den der Prophet hier Jahrhunderte vorher vorgezeichnet hat. Und 3 Kapitel später, nach unserem Predigtext, legt uns das Jesaja-Buch auch eine Spur von dem tiefen Sinn dieses Leidensweges des Gottesknechtes. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Für uns in Jesus Christus am Kreuz. Unsere Sünde trägt er. Die Verachtung, die uns treffen müsste, nimmt er auf sich. Ja, der Apostel Paulus schreibt im Galaterbrief, dass der Fluch Gottes, der eigentlich uns gelten müsste, Jesus Christus trifft. Jesus hat mein Versagen und dein Versagen, meine Schuld und deine Schuld auf sich genommen und weggetragen ans Kreuz, damit wir frei sind. Damit wir mit Gott versöhnt sind und mit ihm leben können. Damit wir es erfahren, dass wir, so wie wir sind, von Gott angenommen werden und dass er uns vergibt, wenn wir ihn darum bitten. Dieses Leiden, von dem Jesaja spricht und das Jesus erduldet hat, fordert nun uns auch heraus. Wer dem gekreuzigten Jesus nachfolgen will, muss auch selbst bereit sein, Wege zu gehen, die schwer sind und die ins Leiden führen können. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, spricht Jesus im Markus-Evangelium. Sind wir dazu bereit? Sind wir bereit, die Wege zu gehen, die Jesus uns zeigt? Auch wenn das unbequem wird? Auch wenn es vielleicht bedeutet, das Gesicht zu verlieren? Sind wir wirklich bereit, seinen Weg zu gehen, sich wie er an die Seite derer zu stellen, die keiner mag? Das kann Sympathien kosten. Sind wir bereit, uns zu ihm zu bekennen, auch wenn wir verspottet werden, vielleicht sogar Schmach und Schläge erleiden? Viele entschiedene Christen im Nazi-Deutschland oder auch in der ehemaligen DDR haben solche Erfahrungen machen müssen. Und auch heute sind in den meisten Staaten der Welt die Christen schweren Verfolgungen ausgesetzt. Besonders in Nordkorea, in China und in allen islamischen Staaten. Sind wir heute in den reichen und übersatten Ländern Westeuropas auch noch bereit, für Christus zu leiden? Vielleicht fällt es uns leichter, wenn wir das Dritte hören. Jesus, der Auferstandene. Es ist Karfreitag, kurz vor drei. Durch die Hölle dringt ein Triumphgeschrei. Endlich ist er tot, der Sohn Gottes. Endlich hat der Teufel gesiegt. Endlich hat die Lüge die Wahrheit niedergerungen. Endlich hat der Tod das Leben verschlungen. Doch kurze Zeit später ist das Geschrei verstummt. Kurze Zeit später sieht alles ganz anders aus. Am Ostermorgen ist das Grab, in das sie Jesus gelegt haben, leer. Er ist auferstanden. Er lebt. Er war ins Grab gesenket. Der Feind trieb groß Geschrei. Er erst vermeint und denket, ist Christus wieder frei. Und ruft Victoria, lateinisch heißt also Sieg, und ruft Sieg oder Victoria, schwenkt fröhlich hier und da sein Fähnlein als ein Held, der fällt und Mut behält. So hat es Paul Gerhard in der Not des Dreißigjährigen Krieges gedichtet. Das ist es, wovon Jesaja spricht. Die grausame Macht der Feinde, die der eine still erduldete, stellt Gott sein mächtiges Aber gegenüber. Aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schande. Das sagt einer mitten in der Not, mittendrin im Leiden, dort, wo es am schlimmsten ist. Er ist mir nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Nicht nur seine Feinde, auch die Jubelnden vom Palmsonntag und die Jünger. Sie alle meinten nach dem Tod Jesu am Kreuz, er ist der große Verlierer. Wer so etwas durchmacht, den hat doch Gott sicher verworfen oder zumindest vergessen. Allein Jesus weiß, Gott ist auf meiner Seite. Auch mitten im Leiden, am Ostersonntag wird es gewiss sein, Jesu Kreuz ist nicht das Zeichen einer Niederlage, sondern des Sieges. Seit Ostern steht es fest, Jesus ist der Sieger und einmal werden es alle sehen. Einmal werden alle vor dem Richterstuhl Christi stehen und alle irdischen Besitztümer, alle Sorgen, alle Tyrannen, sie alle werden wie die Kleider zerfallen, die die Motten fressen. Jesus warnt uns im 6. Kapitel des Matthäus-Evangeliums: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Was bleibt am Ende unseres Lebens? Wird auch bei uns alles zerfallen, die Kleider, die die Motten zerfressen? Bei jedem, der sich der Botschaft Jesu Christi nicht verschließt, sondern betend sein Herz dafür öffnet, wird Christus mit seinem Heiligen Geist, durch ihn und mit ihm, Schätze im Himmel schaffen. Ganz entsprechend den Begabungen, die der Schöpfer ihm anvertraut hat. Wer nicht zurückweicht, wenn er Gottes Willen hört und spürt, dass Ohr, Zunge und Hände Gaben Gottes sind, die er für Jesu Auftrag gebrauchen soll. Aber vielleicht müssen wir dazu auch erst wieder das Hören lernen, müssen erst wieder zur Ruhe kommen, still werden, um die Stimme Gottes in unserem Herzen wahrzunehmen. Die Karwoche ist eine gute Gelegenheit und unser Eingangslied 452 eine gute Anleitung, unseren Alltag ruhiger angehen zu lassen und in dieser stilleren Zeit neu auf Gottes Wort zu hören. Wer Christus und seinen Heiligen Geist an sich wirken lässt, steht schon heute auf der Seite des Siegers. Noch sind die Probleme nicht alle aus unserem Leben ausgeräumt. Vielleicht kommt es auch noch einmal knüppeldick. Noch gibt es auch für Christen Krankheit, Not und Angst und dunkle Stunden. Aber das steht fest. Jesus ist da. Er lässt uns nicht allein. Er trägt uns. Besonders durch die dunklen und schweren Stunden. Das durfte ich selbst auch oft erfahren. Er sorgt dafür, dass wir an seinem Ziel ankommen. Darauf wollen auch wir fest vertrauen, heute und alle Tage.